Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Und das sind unsere Themen in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ohne Zuhause, ohne Familie, wie gläubige Muslime im türkischen Erdbebengebiet Ramadan erleben. Radha Krishna, der größte Hindu-Tempel in der EU, steht in Lissabon. Nicht nur viele der 100.000 Einwanderer aus Indien kommen dorthin, auch christlich geprägte Portugiesen interessieren sich mittlerweile für den Hinduismus. Und aus Indien stammt auch ein katholischer Priester in Lübben im Spreewald. Wir wollten wissen, wie er mit seiner Gemeinde in der Niederlausitz klarkommt und haben ihn besucht. Er ist einer von rund 2000 ausländischen Priestern in Deutschland. Viele gläubige Muslime fasten zurzeit, denn es ist ja Ramadan. Traditionell dürfen die Gläubigen tagsüber weder essen noch trinken. Ausgenommen sind zum Beispiel Kranke, Schwangere und Kinder. Abends nach Sonnenuntergang treffen sich die Familien mit Freunden und Verwandten zum gemeinsamen Fastenbrechen. Der Ramadan ist also auch eine Zeit, in der Menschen fröhlich zusammenkommen. Anders sieht es in den türkischen Erdbebengebieten aus. Dort leben immer noch viele Menschen in Zelten, weil sie kein Zuhause mehr haben. Viele Familien beklagen ihre Angehörigen, die sie bei der Katastrophe verloren haben. Karin Sens war im türkischen Erdbebengebiet unterwegs und wollte wissen, wie die Menschen dort den Fastenmonat Ramadan erleben.
Serpil, Seval und Sumeya sitzen in gemusterten Pluderhosen und bunten Kopftüchern auf einer Decke vor einem Zelt. Serpil knetet eine rote Masse in einer großen Schüssel. Ihre Hände sind ganz rot vom Paprikapulver. Heute gibt es Chiköfte und alle dürfen mitessen, auch die vielen Kinder, die um die Decke rumspringen. Das sind jetzt alles unsere Kinder. Wir haben sie eingeladen, mit unseren eigenen Kindern hier zu essen. Es gibt hier auch einen alten Onkel, der hat gesagt, er wünscht sich Börek mit Spinat. Das machen wir dann morgen. Das tut uns gut, so vergessen wir unsere Sorgen, dann geht's uns besser. Erklärt die 41-Jährige. Gäste empfangen, zusammen mit der Familie und Nachbarn das Fastenbrechen feiern, das erinnert sie an glückliche Tage zu Ramadan. Aber jetzt sind viele von ihnen tot, beim Erdbeben ums Leben gekommen. Hier im Lager in Kahraman Maraş haben sie neue Freunde und Nachbarn gefunden. Wir sind traurig, aber das zeigen wir nicht. Wir reden miteinander über unsere Probleme. Wir sagen uns einfach, dass wir es uns auch dieses Jahr schön machen. Möge Gott uns helfen, dass es nicht noch schlimmer kommt. Hatice kann sich nicht vorstellen, wie es noch schlimmer kommen könnte. Sie sitzt in einem Zelt etwas abseits. Den Teller zum Fastenbrechen, den Arbeitskollegen gebracht haben, hat sie kaum angerührt. Sie hält ihr Handy in der Hand und starrt auf ein Foto ihrer Tochter. 26 Jahre alt. Sie hat sie in den Trümmern gefunden. Sie sah aus, als würde sie schlafen, erzählt die 52-Jährige unter Tränen. Aber sie war tot. Wie soll sie da jetzt mit Familie und Freunden Ramadan begehen? Ich will nicht mit anderen zusammen sein. Ich will hier allein sein. Daheim finde ich keinen Frieden. Da kann ich meinen Schmerz und meine Trauer nicht leben. Ramadan in Corona-Zeiten war schon schlimmer, erinnert sie sich. Aber das hier, ihre Kollegin reicht ihr ein Taschentuch. Jeder Gedanke an glückliche Zeiten ist weg. An Ramadan vor einem Jahr, endlich so ganz ohne Corona. Ich habe hier gearbeitet oder, ach, ich habe es vergessen. Ich kann mich kaum noch an was erinnern. Ich esse hier zu Abend, am nächsten Morgen habe ich vergessen was. Ich vergesse einfach viel. Der Schmerz um meine Tochter bringt mich um. Mein Kopf ist jetzt einfach nur leer. Die Leere kennt auch Sumeya, die inzwischen den Salat mit ihren Händen mischt. Ich fühle mich wie betäubt. Ich hoffe, das alles wird vorbeigehen. Es wird irgendwann vorbeigehen. Wir werden nicht immer so leben können. Sie vertraut auf Gott und ihren Präsidenten Erdogan, sagt sie. Dann schiebt sie die traurigen Gedanken beiseite und greift sich eine Plastikflasche mit Peperoni, die sie selbst eingelegt hat, vor dem Erdbeben. Diese berühmten Peperoni, die haben wir aus den Trümmern rausgeholt. Die haben das Erdbeben überlebt. Sie drapiert ein paar auf einem Plastikteller. Immer wieder kommen Gäste vorbei und nehmen sich welche. In ein paar Wochen feiern sie Bayram, das Ende des Fastenmonats. in normalen Zeiten mit das Schönste an Ramadan. Für Hatice, die einsam in ihrem kargen Zelt sitzt, scheint das keine Bedeutung zu haben. Und die drei Frauen mit ihrer improvisierten Ramadan-Tafel auf der Wolldecke wollen daran einfach noch nicht denken. Ich weiß doch gar nicht, ob ich morgen noch lebe. Wisst ihr, was uns dieses Erdbeben gelehrt hat? Wir haben nur das Heute. Wir haben kein Morgen. Dann greift Sumeya mit in die große Schüssel und knetet zusammen mit Serpil die rote Masse, die eigentlich schon lange durchgeknetet ist. Für einen Moment ist es still auf der Wolldecke.
Karin Sens war im türkischen Erdbebengebiet unterwegs. Wegen der Kolonialzeit in Indien ist Portugal bis heute ein beliebtes Einwanderungsland für Menschen vom Subkontinent. Viele von ihnen gehören den Hindu-Religionen an und wollen ihren Glauben und ihre Kultur natürlich auch in der neuen Heimat bewahren. Und obwohl Portugal traditionell ein katholisch geprägtes Land ist, gibt es in der Hauptstadt Lissabon deshalb inzwischen einige Hindu-Tempel. Dort steht sogar der größte Hindu-Tempel in der EU. Mittlerweile wird er nicht nur von Hindus besucht, sondern auch von christlich sozialisierten Portugiesen, die sich für die indische Kultur und Religion interessieren. Christina Weise hat hinter die Mauern des Tempels geschaut.
Eine der Regeln ist, sich die Schuhe auszuziehen, bevor wir reingehen. Denn wir sind jetzt wortwörtlich in Gottes Haus. Wenn der Gläubige eintritt, läutet er diese Glocke, um zu zeigen, dass er da ist.
Auf Socken geht Christina Peiss einen langen, dunkelroten und sehr weichen Teppichläufer entlang. Er führt durch den hinduistischen Tempel Radha Krishna in Lissabon. Rechts und links stehen weiße Plastikstuhlreihen mit dunkelroten Sitzkissen. Die ersten drei Reihen bilden große Kissen auf dem Holzboden. Die Decke ist holzvertäfelt in geometrischen Formen und die Wände sind aus rosa-weißem Marmor. Die volle Aufmerksamkeit bekommt aber das, was abgesperrt, mit Gold verziert und hell angestrahlt ist. Man kann gar nicht anders als hinschauen.
Die meisten Tempel sind so gestaltet. Es gibt einen zentralen Altar und der Gott, der dort steht, gibt dem Tempel seinen Namen. Hier ist es Radha Krishna. Und daneben, immer die Symmetrie einhaltend, haben wir noch weitere Altäre.
Insgesamt sind es noch vier auf jeder Seite. Der Tempel ist leer, die Zeremonie vorbei. Um 7:30 morgens und um 8:00 abends ist hier Betrieb. Christina Peiss setzt sich im Schneidersitz auf die großen Sitzkissen vor den Altären. Sie ist eine kleine, schmächtige Portugiesin mit langen, dunklen Haaren. Sie wurde katholisch erzogen und kam durch eine schwere Lebenskrise zum Hinduismus. Nun arbeitet sie als Sekretärin in der Verwaltung des Tempels.
Unsere Kultur, unsere Philosophie in Portugal, in Europa, sind sehr pessimistisch, sehr schwer. Ich war innerlich an einem dunklen Ort und der Hinduismus hat mir geholfen, da rauszukommen. Er ist ein Lebensstil, eine Lebensphilosophie.
Die hat Christina Peiss sich zu eigen gemacht. Seit 10 Jahren lebt sie hinduistisch, isst vegetarisch, geht in den Tempel, praktiziert Yoga, hat eine andere Einstellung zum Leben. Zum Hinduismus könne man nicht konvertieren, man werde hineingeboren. Christina Peiss gehört also nicht zum inneren Kreis, fühlt sich aber dennoch nicht ausgeschlossen. In Portugal sind die meisten Hindus Inder, aber auch aus Bangladesch, Pakistan und Nepal kommen viele. Es ist Mittagszeit. Der Priester kommt herein, verbeugt sich vor Krishna und gibt ihm Opfergaben vom Mittagessen. Auch die Gäste hier im Tempel bekommen einen Teil von dem gesegneten Essen. Danach schließt der Priester die Vorhänge vor den Göttern. Sie haben nun Mittagsruhe. Die Besucher und Mitarbeiter des Tempels gehen in die Kantine, der wohl bekannteste Ort des Gebäudes. Dafür geht es unter den Tempel, sozusagen in den Keller. Hier zeigt sich erst, wie groß der Tempel ist. Seit dem Brexit ist es der größte Hindu-Tempel der EU. Hier unten befinden sich Büros, große Veranstaltungsräume und eben die Kantine. Darin gibt es keine Fenster, aber dafür ein großes Bild vom Taj Mahal und ein indisches vegetarisches Buffet. Harun Kasane und Manuel Mulji sind die Direktoren des Radhakrishna-Tempels und stolz auf dieses Restaurant. Harun Kasane sagt,
das Essen ist typisch für den indischen Staat Gujarat, wo auch meine Familie herkommt. Es ist frisches, gesundes Essen, ausschließlich vegetarisch. Jeden Tag ist die Zusammenstellung anders, je nachdem, was auf den Märkten angeboten wird. 95% unserer Gäste sind nicht Inder.
Fügt Manuel Mulji hinzu. Die Kantine des Tempels ist bei Lissabonnern äußerst beliebt. Heute gibt es hier Gemüsesuppe, Salat, Reis, Kichererbsen-Curry mit Tofu und gelbes Curry mit Kartoffeln und Bohnen. Dazu drei verschiedene Dips und das Fladenbrot Roti. Neben der Kantine befindet sich das Impfzentrum der Stadt Lissabon. Als die Stadtverwaltung auf der Suche nach einem geeigneten Ort für das Impfzentrum war, hat Manuel Mulji einen Saal im Tempel angeboten. Ende März soll es nun schließen. Dann können in dem großen Saal auch wieder Hochzeiten stattfinden. Für die hinduistische Gemeinschaft war es das Beste, was passieren konnte, sagt der Direktor des Tempels.
Lange waren wir unbekannt in der Stadt. Den Tempel gibt es schon seit 1998. Die Menschen dachten, er wäre ausschließlich für Hindus. Wegen des Impfzentrums wurden wir wahrgenommen. Jetzt wissen die Leute, dass wir für alle offen sind. Zu Hochzeiten kamen 2500 Menschen hierhin, um sich impfen zu lassen.
Portugal und Indien haben eine gemeinsame Vergangenheit. Portugiesisch-Indien war eine portugiesische Kolonie in Indien. Davon aber ist in Portugal heute nur wenig zu spüren, sagt Shiv Kumar Singh, Professor für indische Studien an der Universität von Lissabon.
Indien und Portugal haben eine Relation, die hat mehr als 500 Jahre, das und das.
Indien und Portugal sind seit 500 Jahren verbunden. Aber das bedeutet nicht, dass wir hier in Portugal gut repräsentiert sind und andersherum. Okay, in den letzten Jahren wurde es besser. Ein Beispiel ist dieses Zentrum für indische Studien an der Universität. Das gibt es seit 2016. Das erste Wörterbuch Hindi-Portugiesisch, Portugiesisch-Hindi, wurde 2019 veröffentlicht von mir. Die Hindu-Gemeinschaft in Portugal hat so 40.000 Mitglieder. Aktuell gibt es mehr als 100.000 Menschen mit indischen Wurzeln in Portugal. Auch der Premierminister ist einer von uns. Und es werden sicherlich noch viel mehr.
Das liegt an der liberalen Einwanderungspolitik und stellt Portugal auf eine Probe, denn viele der jüngst Zugewanderten leben zusammengepfercht in kleinen Wohnungen, arbeiten zu schlechten Konditionen und haben keinen Zugang zum Bildungs- oder Gesundheitssystem. Hier versucht Shiv Kumar zu helfen, aber es ist mühsam. Viele der Inder in Portugal stammen aus dem indischen Bundesstaat Gujarat. Der hatte gefestigte, gute Handelsbeziehungen zu Mosambik. Viele Inder migrierten nach Afrika. Während des Unabhängigkeitskriegs in Mosambik flohen viele Inder, darunter auch viele Hindus, nach Portugal.
Zwischen 1975 und 1990 gingen diese Hindus nach Fatima zum Beten. Es gab hier keine Tempel. Jetzt haben wir 5 in Lissabon. Aber es war wichtiger, erst einmal eine Unterkunft zu finden. Im Hinduismus gibt es Milliarden Götter. Eine Göttin mehr macht da keinen Unterschied. Unsere liebe Frau von Fatima wurde als Göttin angesehen.
Noch heute haben viele Hindus im Eingangsbereich ihrer Wohnungen oder am kleinen Hausaltar eine Figur der Muttergottes von Fatima stehen. So auch bei der Familie von Priya in Lissabon. Die 25-Jährige ist in Portugal geboren. Ihre Eltern kommen aus dem indischen Bundesstaat Gujarat.
Meine Mutter und meine Oma beten jeden Morgen. Ich nicht. Nur zu Feierlichkeiten. Aber dann im Tempel, zusammen mit den anderen. Dann wird dabei auch getanzt. Ich bin sehr stolz auf meine Kultur und liebe indische Musik und indische Filme, weil darin so viel gesungen und getanzt wird. Tanzen ist meine Leidenschaft.
So ist Priya auch Teil einer indischen Tanzgruppe. Sie tritt bei verschiedenen Veranstaltungen und Festen auf. Die indische und hinduistische Kultur bekannter zu machen, ist ihr ein Anliegen.
Die Portugiesen haben Interesse an meiner Kultur und respektieren sie auch. Aber sie kennen sie noch kaum und es gibt viele falsche Eindrücke, die zum Beispiel im Fernsehen vermittelt werden. Ich denke schon, dass unsere Community größtenteils integriert ist, aber es könnte noch besser sein.
Beim Tanzen ist das schon gegeben. Zu den vielen indischen und hinduistischen Tanzgruppen in Lissabon kommen sowohl Portugiesen als auch Inder. Und auch bei ihrem letzten Auftritt an der Universität von Lissabon zum Tag des Hindi tanzt Priya zusammen mit Inderinnen und Portugiesinnen, mit und ohne indische Wurzeln.
Christina Weise berichtete aus Lissabon und hat hinter die Mauern des Radha Krishna Tempels geschaut. Er ist der größte Hindu-Tempel in der EU. Von Indien nach Lübben in der Niederlausitz ist es ein weiter Weg. Und doch lebt auch dort ein Inder, genau genommen ein katholischer Priester aus Indien. Viele katholische Priester aus Deutschland verrichten ihren Dienst im Ausland. Umgekehrt holt die katholische Kirche auch Geistliche aus anderen Ländern nach Deutschland. Zumal immer weniger deutsche Männer Priester werden wollen. Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz gibt es zurzeit rund 12.000 Priester. Davon haben rund 2.000 Ausländer. Wurzeln. Und so kam es, dass ein Geistlicher aus dem indischen Gujarat in Brandenburg landete. Josefin Janert hat ihn besucht und wollte wissen, wie Gemeinde und Priester miteinander klarkommen.
Lübben ist eine Stadt im Spreewald nahe der polnischen Grenze. Sie lebt vom Tourismus und den berühmten Spreewaldgurken. Auch drei Kliniken und ein Munitionsentsorgungsunternehmen gibt es hier. Mitten im historischen Zentrum steht die katholische Kirche St. Trinitas. An diesem Freitagabend in der Fastenzeit haben sich rund 20 Menschen zu einem Gottesdienst eingefunden. Die meisten von ihnen haben die 60 schon überschritten. Vorn am Altar steht ein hochgewachsener Mann mit dunklem Haar und dunkler Hautfarbe, Diözesanpriester Arnish Matthew, 41 Jahre. Die Gemeindemitglieder mögen ihren Inder, wie sie nach der Messe erzählen.
Ja, das ist der erste indische Pfarrer. Er kommt gut mit der Jugend zurecht, was der Vorhergehende nicht so geschafft hatte. Er spricht auch manchmal über seine Vorstellungen, was manche andere gar nicht sagen, vom Gemeindeleben und von der Arbeit, was wir so hier machen.
War bei uns zu Hause auch schon und wir haben viel diskutiert, weil uns ja die vielen Probleme in der Kirche auch bewusst sind. Und das ist bei ihm auch der Fall, dass er das alles sieht, um diese Notlage weiß und das sehr positiv sich bemüht, die Pfarrei wieder aufzubauen. Wir hatten auch so eine ziemlich, eine trockene Phase, sage ich mal, wo vieles eingeschlafen ist. Seine Aktivitäten, die sind sehr überzeugend auch und er ist ein authentischer Mensch.
Pfarrer Arnish Matthew oder einfach Pfarrer Arnish, wie er genannt werden will, ist seit knapp 2 Jahren in Lübben tätig. Die Stadt gehört zum Bistum Görlitz mit 30.000 Katholikinnen und Katholiken. Außer Pfarrer Arnish gibt es noch einen weiteren indischen Priester und mehrere Priester mit polnischen Wurzeln. Pfarrer Arnish sagt, dass er sich wohlfühlt in Brandenburg.
Ich war vor meiner Stelle hier für 6 Jahre in Hoyerswerda. Eine Stadt, das häufig in negativen Schlagzeilen in Verbindung gebracht wurde und davor 2 Jahre in Cottbus, auch als Kaplan. Ich bin häufig unterwegs auf der Straße, ich bin auch zum Einkaufen oder ich habe ganz normale Leben geführt. Ich habe bisher keine negative Erfahrung gesammelt und viele positive Erfahrungen. Wenn ich mal zum Bäcker gehe, die Verkäuferinnen freundlich und nett Und manchmal, wenn ich etwas gesagt habe, welches Brötchentipp, wenn sie nicht richtig verstanden haben, vielleicht fragen sie mal nach, aber das ist ganz normal.
In seiner Heimat Indien machen Christen weniger als 3% der Bevölkerung aus. Doch Pfarrer Anish stammt aus dem südindischen Bundesstaat Kerala, wo ihr Anteil bei knapp 20% liegt. Das wird einerseits auf das legendäre Wirken des Apostels Thomas zurückgeführt, andererseits auf die Einflüsse der Kolonialherren. Im Unterschied zu anderen Landesteilen gäbe es in Kerala kaum Konflikte zwischen Christen und anderen Religionen, erzählt Matthew. In seiner katholischen Familie sei er der Erste, der sich zum Priester berufen fühle. Seinen Eltern habe das zunächst nicht gefallen.
Ja, in Indien ist so, es gibt kein Kindergeld, es gibt auch keine Sozial- und Pflegeversicherung für Altersvorsorge. So, die Eltern investieren alles an den Kindern und die Kinder sind auch ihre Altersvorsorge. Und wenn ich sage, ich werde Priester, es ist auch eine finanzielle Frage. Ich habe nur noch eine Schwester und in Indien ist es so gewohnt, der Sohn dann zu Hause bleibt und um die Eltern kommen. Und nach Deutschland zu gehen, das war nicht so schwer, weil wir haben auch viele Menschen, die im Ausland arbeiten. So, ich glaube eher, die Schwierigkeit war, dass ich Priester geworden bin, nicht, dass ich im Ausland bin.
Anish Matthew studierte Theologie in Indien und kam auf Anregung eines anderen indischen Geistlichen 2009 nach Deutschland. Er besuchte das Priesterseminar in Erfurt, machte Praktika an ostdeutschen Gemeinden und wurde 2013 zum Priester geweiht. Seine Eltern, die sich inzwischen mit seinem Entschluss ausgesöhnt hätten, reisten dafür extra nach Görlitz.
Womit vermittelt man Deutschland? Die Erste und Zweite Weltkriege, das kennt man. Und auch viele Theologen von hier, Karl Rahner, Ratzinger. Und dann natürlich vermittelt man noch eins, das ist Ordnung. Ich habe vielleicht eine Übererwartung über die deutsche Ordnung. Oder finden Sie vielleicht, der Pfarrer hat mehr Ordnungsliebe als die Deutschen selbst.
Grinsend zeigt er auf die ordentlich aufgereihten Bücher in seinem Arbeitszimmer. Auch mit der deutschen Bürokratie komme er zurecht. Wenn er mal etwas nicht verstehe, frage er andere Pfarrer oder die rund 40 Ehrenamtlichen in seiner Gemeinde. Bisweilen helfe auch das ältere katholische Ehepaar, das sich seit seiner Ankunft in Deutschland um ihn kümmere. Er sei wie ihr Pflegesohn, erzählt Pfarrer Anish, und auch, dass die beiden ihn am Ostersonntag zum Festessen erwarten. Bis dahin will er noch fasten. Das heißt für ihn, mehr Zeit für seine Mitmenschen haben, mehr in der Bibel lesen, kein Alkohol, kein Fleisch. Auch in Kerala verzichteten Christen während der Fastenzeit auf Fleisch. Bisweilen sehnt sich der Priester nach der Gemüsevielfalt in seiner Heimat.
Wenn ich in Indien zurück bin, ist ein Urlaub, da werde ich diese 3 Wochen versuche ich vegetarisch zu ernähren, weil das vermisse ich hier von diesem eher fleischhaltiges Essen in Deutschland.
Immerhin gibt es in Lübben ein indisches Restaurant, wo Pfarrer Anish Matthew gerne isst. Und dann sind ja da auch noch die Spreewaldgurken.
Josephine Janert besuchte einen katholischen Priester aus Indien in der Stadt Lübben in der Niederlausitz. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt die Sendung Marktplatz. Da geht's bei meinem Kollegen Armin Himmelrath um das Thema Schulden vermeiden, finanzielle Schieflagen verhindern.